Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Carsten, du bist bei uns in der Sportredaktion der Erfahrenste. Du warst schon bei der WM in Katar, hast schon selbst lange Fußball gespielt. Welches Stadion ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben?
Also grundsätzlich mag ich ja wirklich in die Jahre gekommene Stadien. Also da auch das Donaustadion oder ich mag auch wirklich sehr das Grünwalder in München, weil es so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Mitten in der Stadt liegt das schon toll. Aber wenn du jetzt wirklich von beeindruckendsten Stadien redest, muss ich zwei nennen. Also das Camp Nou in Barcelona. Da war ich mal bei einem Champions-League-Finale. Und mein Lieblingsstadion in Europa ist das Stade Vélodrome in Marseille.
Oh, es sind beides Stadien, in denen ich noch nicht war, aber jetzt auf meiner Liste stehen. Wobei das Camp Nou ist jetzt umgebaut worden, glaube ich.
Ja, genau. Das befindet sich im Umbau, soweit ich weiß, und ist auch längst noch nicht fertig. Wird aber sicherlich auch gigantisch werden, wird komplett überdacht. Das war es ja bislang nicht. Aber mein Favorit ist eigentlich Marseille und Stade Vélodrome.
Ja, spannend. Ich habe das nicht ohne Grund gefragt, denn ganz ehrlich, das Erzgebirgsstadion in Aue ist bei mir in meinem persönlichen Stadion-Ranking auf jeden Fall weit vorne dabei. Es hat auch allgemein dieses Kleinstadt-Flair. Also Aue, Bad Schelmer hat ja 19.000 Einwohner und dort ist man, glaube ich, sehr, sehr stolz auf diesen Fußballverein. Aber für mich als jemand, der aus einer Kleinstadt kommt, ist es jetzt auch kein Hindernis, sondern findet man das eher positiv. Es ist ja auch so, es fängt ja schon an, ich habe es dir, glaube ich, am Freitag schon erzählt, so ein Funfact am Rande, man holt die Akkreditierung an der Tankstelle ab. Und ich wusste das natürlich und habe deshalb auch beim Navi die Tankstelle ausgewählt als Zielort. Bin dann hingefahren, habe getankt und habe vergessen, die Akkreditierung mitzunehmen. Aber dann war ich ein zweites Mal dort und dann hat alles geklappt.
Also das ist schon außergewöhnlich, dass man die Akkreditierung in einer Tankstelle abholen muss. Insofern auch, es zeigt, dass Erzgebirge auch ein besonderer Club ist mit einer langen Geschichte auch in der DDR.
Ja, also man spürt die Tradition wirklich sehr, sehr stark, die Geschichte dieses Vereins. Rund um das Erzgebirgsstadion sieht man überall diese lila-weißen Graffitis. Fast alle nehmen auch Bezug auf die Geschichte. Der Verein hieß ja mal Wismut Aue. So hieß die Betriebssportgemeinschaft. Der Eingangsbereich beim Stadion ist geschmückt oder geziert mit Bergbaumotiven. Und auch der Spielertunnel ist wie ein Schacht aufgebaut. Man hört es ja, glaube ich, auch im Stadion manchmal, wenn dieses Klingeln kommt, wenn die Stadiondurchsage kommt, ist das auch so ein Element, das Steigerlied, die Hymne, also das sind schon wirklich Elemente dabei, die das ein besonderes Stadionerlebnis auch machen. Zwei Bergarbeiter stehen auch mit Ausrüstung auf dem Spielfeld, wenn die Hymne läuft.
Also jede Menge Folklore rund um das Fußballspiel.
Genau, aber letztendlich zählt natürlich trotzdem das, was auf dem Platz passiert.
Genau, und das hast du erlebt und das waren immens drei wichtige Punkte für den SSV Ulm am Samstag in der dritten Liga.
Genau, der SSV Ulm hat 3-0 gewonnen, was sich jetzt anhört wie ein sehr, sehr deutlicher Sieg, war das eigentlich auch nicht. Es war ein hartes Stück Arbeit. Ich würde sogar behaupten, es wäre verdient gewesen, wenn man 0-2, 0-3 zur Halbzeit zurückgelegen hätte.
Ja, wäre durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. An anderen Spieltagen wäre es wahrscheinlich auch so gelaufen. Also ich finde, an diesem Tag war eindeutig das Spielglück auch mal auf Seiten der Ulmer. Das hat sich das Team von Pavel Dotschev auch, wie ich finde, verdient. Ja, in der Tat. In der ersten Halbzeit sah das mitunter sehr wackelig aus. Und da konnte man froh sein und sich auf Marcel Segert berufen, dass es tatsächlich nur 0-0 stand.
Ja, du sprichst die Szene an, den ersten Schreckmoment. Das war in der 6., 7. Spielminute, als Ulm sehr hoch aufgerückt war. Dann der Pass in die Tiefe kam von Aue und Max Schmidt richtigerweise aus dem Tor kam, allerdings dann den Ball
drüber gesammelt hat,
dem Günther Schmidt von Aue in die Füße, der dann quasi das leere Tor vor sich hatte, wäre nicht ein Marcel Segert dazwischen gegangen, gegrätscht. Ja, bei MDR und bei anderen Medien wurde die Frage aufgeworfen, ist das nicht eine rote Karte?
Also ich würde sagen, nein. Es war aber schon ein sehr resolutes und hartes Einsteigen, muss man sagen. Aber ich denke doch, dass eindeutig die Intention war, den Ball zu spielen. Den hat er auch eindeutig gespielt, aber er hat schon den Gegenspieler und er hat sich ja leider auch verletzt, schon auch ordentlich getroffen. Also ich würde sagen, es war kein Foulspiel, aber eine sehr harte Aktion und Marcel Segert musste diese Situation so klären. Er hatte keine andere Möglichkeit. Das ist natürlich schade für den Auerspieler. Aber es wäre ein sicheres Gegentor gewesen. Also
es war ein sauberes Tackling, da stimme ich dir vollkommen zu. Ja, das war nicht nur defensiv in der ersten Hälfte, fand ich sehr, sehr wackelig. sondern nach vorne ging kaum was. Man hat da, denke ich, die Abwesenheit von Leon Dayaku gemerkt. Es gab zwei Szenen in der 34. und 35. Spielminute, wo Ulm mal vors Tor kam, wo man dann dachte, okay, vielleicht finden sie jetzt rein ins Spiel. Dann aber kam die nächste Szene, als erneut ein Auer Stürmer alleine aufs Tor zulief. Max Schmidt kam erneut raus und hat den Winkel verkürzt. Diesmal hat der Spieler den Ball rechts am Tor vorbei gespielt. Da hatten sie auch nochmal großes, großes Glück. Was genau hat denn in der ersten Hälfte gefehlt?
Also insgesamt hat man das Gefühl gehabt, der Zugriff auf das Spiel und auf den Gegner war nicht so da. Das Anlaufverhalten war bemüht, aber
sehr nett ausgedrückt.
Aber ohne Nutzen. Die beiden Flügel waren ziemlich lahmgelegt und man hatte schon das Gefühl, dass die Zentrale das Spiel nicht so an sich reißen konnte. Das war in der zweiten Halbzeit dann ganz anders, auch durch diese taktische Umstellung, auf die kommen wir vielleicht gleich noch. Also Zugriff aufs Spiel hat gefehlt. Hinzu kam natürlich dann auch noch eine hohe Rate an Ballverlusten, an relativ einfachen Ballverlusten auch noch. Ja, und so hat Aue eigentlich spielerisch vom Spielaufbau deutlich stärker gewirkt und Ulm lief sehr häufig hinterher.
Definitiv. Man hatte immer das Gefühl, sie sind eben einen Schritt zu langsam. Sie mussten sehr, sehr oft faulen. Er kam nicht in die Zweikämpfe und wenn sie in die Zweikämpfe gekommen sind, haben sie häufig verloren. Ulm ist ja eigentlich eine Mannschaft, die auch bei den Niederlagen oft zumindest in der Zweikampfquote relativ ausgeglichen ist oder vielleicht sogar sie gewinnt. Das war dort komplett anders. Du hast schon angesprochen, Pavel Dotschev hat umgestellt. Er hat dann
Vor der Pause schon,
da hat er so auf eine Art 4-1-4-1 umgestellt. Dressel war dann zeitweise der alleinige Sechser und nach der Pause hat Ulm dann mit drei Mann auch aufgebaut. Und ich weiß dann nicht genau, ob das jetzt an der taktischen Umstellung lag. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass sie dann die Chance hatten und kaltschnäuzig genug waren, das direkt zu verwandeln. Denn in der 48. Spielminute hat der von dir angesprochene Marcel Segert das 1-0 erzielt. Und auch das war bei aller Liebe Glück, denn da ging ein Patzer voraus.
Ja, Glück des Tüchtigen, würde ich mal sagen. Also natürlich hat man davon profitiert, aber ich möchte zu bedenken geben, wie häufig haben die Gegner der Ulmer in der Vergangenheit von eklatanten individuellen Fehlern profitiert. Insofern, diese Fehler passieren im Spiel, aber die muss man dann auch nach Möglichkeit sofort ausnutzen. Und das hat Marcel Segert getan, er hat super schnell reagiert und das Ding reingebuchtet oder reingeschossen und das auch noch vor der Ulmer Kurve. Ja, das war der Dosenöffner. Das, kurz nach der Pause die taktische Umstellung und das gibt natürlich gleich ein ganz anderes Selbstbewusstsein, eine ganz andere Körpersprache. Die Ulmer sind viel, viel präsenter auf dem Feld gewesen, haben insgesamt das Spiel deutlich weiter nach vorne verlagert, haben Zweikämpfe schon häufig in der Auer Hälfte gewonnen und so war das plötzlich ein ganz anderes Spiel. Dann kam die rote Karte. Die hat dann nochmal einiges verändert und in die Richtung der Spatzen laufen lassen.
Ja, noch ein kleiner Funfact hier am Rande. Marcel Segert hat nach dem Spiel gesagt, ich habe in der Halbzeit gesagt, ich mache jetzt das 1-0 und dann gewinnen wir hier. Gesagt, getan, 3 Minuten später.
Also wenn er das wirklich gesagt hat, alle Achtung, Respekt. Wort gehalten, würde ich sagen, und das super schnell nach 3 Minuten. Nee, insgesamt muss man Marcel Segert sich hier herausheben. Er hatte ja auch noch einen Trainingsrückstand und er ist dann ausgewechselt worden. Später, 10 Minuten vor Schluss, war völlig ausgepumpt, hat also alles gegeben. Das war eine tolle Leistung, der geht da voran und ja, diese Spieler brauchen die Spatzen in diesem Abstiegskampf dringend.
Ja, er hätte eigentlich nicht von Beginn an spielen sollen, sondern er ist eingesprungen für Luca Pazzoli, der schon am Vortag sich erkältet hatte und dann auch im Teamhotel isoliert wurde. Pazzoli war mit in Aue, konnte dann aber nicht spielen. Bei dir ist Marcel Segert, glaube ich, der Spieler des Spiels. Ich habe die Einzelkritik gelesen, da warst du ja zuständig diesmal. Ja, genau. Note 1, also kann man sich nicht beschweren, denke ich, wenn man Marcel Segert hat.
Ja, also aus meiner Sicht liegt es fast auf der Hand. Wie gesagt, er hat diese spektakulären Zweikämpfe geführt und gewonnen, sichere Gegentore verhindert, damit auch ein Signal gesetzt. Es gab auch mal eine Szene, da hat er einen Ball zur Ecke gegrätscht, im letzten Moment in der ersten Halbzeit, auch direkt vor der Ulmer Fankurve, hat dann die Faust geballt, nimmt die Fans dann nochmal mit und das ist natürlich ein tolles Signal gewesen. Insgesamt hatte diese Abwehr gut zusammengehalten mit Lukas Marzak, der insgesamt auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, fand ich. Ja, und dann war er, wie schon angesprochen, der Dosenöffner. Er hat das 1-0 geschossen, hat sich nicht geschont, ging voran, war sicherlich einer der Spieler des Spiels. Man kann Menes Pepic sicherlich auch dazu nehmen.
Ja, tatsächlich haben sich unsere Leserinnen und Leser oder die Nutzerinnen und Nutzer unseres WhatsApp-Channels auch für Marcel Segert ausgesprochen, sehr, sehr deutlich sogar. Aber bei den Lesernoten, es gibt ja das Lesernoten-Tool bei uns auf svp.de, das könnt ihr auch finden über den WhatsApp-Channel zum Beispiel. Dort führt aktuell Pepic mit der Durchschnittsnote 1,5, Segert hat 1,7.
Ja, okay.
Das also ist auch eine gespaltene Fans.
Ja, ja, genau, wir sind immer noch eng zusammen. Ja, also wir bekommen ja auch Leserzuschriften und da wird sich mitunter auch beschwert, warum hat dieser Spieler nur eine 4 und dieser nur dieser eine 3 bekommen. Also grundsätzlich kann man Spiele natürlich immer unterschiedlich interpretieren und wir würden ja auch nie von uns behaupten, dass wir die absolute Wahrheit haben. Es ist immer ein Stück weit ein subjektiver Blick auf das Geschehen. Ja, insofern, aber 1,5 und 1,7, finde ich, liegt ja fast auf einer Höhe und das, da gehe ich auch voll mit.
1,5 ist auch die Note, die wir Manish Pepic gegeben haben, der tatsächlich in der ersten Hälfte noch manche Unsicherheiten auch mit in seinem Spiel hatte. Das war wahrscheinlich auch mit der Grund, warum du ihn dann auch hinter Segert gesehen hast.
Ja.
Ich persönlich hatte im Stadion den Eindruck, er ist der Spieler des Spiels, was aber vielleicht auch daran lag, dass meine Kollegen links und rechts neben mir von den Auer-Tageszeitungen natürlich nochmal mehr einen Fokus auf Pepic hatten und dann immer meinten, ach, jetzt zeigt er es nochmal seinem Ex-Club. Denn Manish Pepic hat ein Traumtor auch erzielt, hat das erste Tor vorbereitet. Und was mir halt sehr, sehr, sehr gut bei ihm gefällt, ist seine Übersicht und dass er sofort, also er braucht einen Ballkontakt und spielt dann schon den Ball irgendjemanden in den Lauf. So geschehen ja auch bei der roten Karte. Als er im Mittelkreis den Ball bekommt, ihn sofort weiterspielt.
Die Kamera schwenkt sozusagen nach rechts und verfolgt den Ball, der in Richtung Chessa, glaube ich, gehen sollte, Dennis Chessa. Ja, und währenddessen wird Manish Pepic also wirklich übelst abgeräumt von dem Kapitän der Auer Malone, der wiederum dafür auch sofort die rote Karte sah und sich hier auch berechtigt.
Ja, da gab es keine Diskussion. Beide Trainer haben das nach der Pressekonferenz so gesehen. Ich habe mit Manish Pepic gesprochen. Der hat gesagt, es war brutal. Manish Pepic hatte auch einen bandagierten Knöchel. Er hat gemeint, er muss jetzt noch mit den Ärzten sprechen oder die Ärzte müssen sich das jetzt noch anschauen. Er hat gesagt, er hat Schmerzen. Und jeder, der die Szene gesehen hat, wird da auch nicht verwundert sein. Er hat zu mir gesagt, ja, solche Wehwehchen schrecken mich nicht ab, da spiele ich schon weiter, aber
also der Mann ist definitiv hart im Nehmen, also so wie er runtergehumpelt ist, zunächst mal bin ich davon ausgegangen, dass er nicht wieder zurückkommt, aber er ist zurückgekommen und hat fast durchgespielt, ist nur kurz vor Schluss, glaube ich, noch ausgewechselt worden, hat also durchgehalten. Für mich war er wirklich auch, da gebe ich dir vollkommen recht, gerade hinten raus, der spielbestimmende Mann. Also herausragend, nicht nur sein Tor, seine Vorbereitung, er war der Taktgeber, über ihm läuft sehr, sehr viel, er ist ballsicher, er weiß sofort, was mit der Kugel anzufangen, er ahnt sofort, hat man das Gefühl, tatsächlich Situation voraus, was hat er als nächstes zu tun, wo muss der Ball als nächstes hin und das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Spieler. Da ist bemerkenswert, ich habe im Interview auf Magenta im Vorfeld gehört, Jens Hertel hat das, glaube ich, gesagt, Trainer von Aue, da haben sie auch kurz über Manish Pepic gesprochen und hat er ihn auch gelobt und hat er noch gesagt, naja, was Manish Pepic fehlt, ist eben seine Torgefahr, er macht zu wenig Tore. Wenn der jetzt noch Tore machen würde, dann würde er nicht mehr in der dritten Liga spielen.
Ja.
Der O-Ton. Und genau das passiert dann. Das ist ja auch ganz witzig.
Wobei Manish Pepic hat da gesagt zu mir, er ist derjenige, der die Unterschiedsspieler in Szene setzen soll. Und deshalb hat er oft nicht solche Zahlen.
Ja.
Also die Zahlen Tore oder Torvorarbeit, weil er meistens den drittletzten Pass oder so spielt.
Ja.
Das war eben aber jetzt anders in Aue. Er hat nicht gejubelt, weil es eben sein Ex-Club ist. Auch Elias Löder hat noch getroffen in der 90. Spielminute per Kopf.
Ja.
Das muss man auch hervorheben.
Ja. Ja.
Hat auch nicht gejubelt.
An der Stelle möchte ich gerne mal sagen, das ist einfach meine persönliche Meinung. Ich finde das ja gut und schön, dass man aus Respekt nicht jubelt. Aber mir geht das ehrlich gesagt ein bisschen zu weit. Manish Pepic sah ja fast so aus, als müsste er in Sack und Asche gehen und sich entschuldigen und total traurig sein. Also ein bisschen Freude darf er schon auch zeigen, dass er ein sehr, sehr wichtiges Tor geschossen hat für seinen aktuellen Club, für den es ja auch ums Überleben geht. Er muss ja keine ausladenden Jubelgesten machen, da bin ich völlig dabei. Aber es betrifft nicht nur Manish Pepic, man sieht es ja auch in der Bundesliga. Ich finde es inzwischen ein bisschen albern, ehrlich gesagt, dass man da so in Sack und Asche geht, wenn man mal gegen einen Ex-Verein ein Tor schießt, wo man vielleicht vor 10 Jahren mal gespielt hat. Meine persönliche Meinung, ich finde, man darf seiner Freude auch mal freien Lauf lassen. Zumindest etwas. Man muss es ja nicht übertreiben gegen einen Ex-Arbeitgeber, aber nur das als kleiner Einwurf an dieser Stelle.
Es ist auch wirklich eine witzige Szene eigentlich gewesen, weil Lukas Röser dreht sich zu einem Fanblock um und springt in die Höhe und schreit seine Freude raus. Dennis Chesser wirft seine Arme in die Höhe.
Ja, ja.
Alle rennen auf Pepic zu und er steht da und versucht das Ganze zu beruhigen.
Ja.
Ja, letztendlich zählt natürlich das Ergebnis, zu dem übrigens auch Abu El Sain beigetragen hat. Der Neuzugang vom 1. FC Magdeburg stand erstmals in der Startelf und hat auch das Tor von Pepic vorbereitet. Ist er, wenn Dayaku zurückkommt, trotzdem eine Startelf-Option gegen den MSV Duisburg, gegen den der SSV Ulm am kommenden Sonntag spielt?
Ja, große Herausforderung gegen den Spitzenreiter. Ich würde sagen, oder ich vermute, dass Leon Dayaku wieder zurück rutscht in die Startelf. Aber Sain hat schon auch gezeigt, was er kann. Er hatte eine sehr unauffällige erste Halbzeit, wie viele andere auch. Kam nicht so recht zur Geltung, was aber auch daran lag, dass Ulm offensiv nicht so richtig stattfand. In der zweiten Halbzeit sah das auch schon anders aus. Er hat das Tor, das besagte, durch Pepic sehr schön aufgelegt. Hat auch ansonsten einige ganz gute Aktionen gehabt, hat also sein Potenzial durchaus angedeutet.
Ja, wir sind gespannt, wie Dotschev aufstellen wird. Ob da die Trainingswoche eine Rolle spielen wird, das bleibt abzuwarten, denn über die Bedingungen in Ulm ist Pavel Dotschev alles andere als erfreut. Auch Max Brandt hat gemeint, dass wir jetzt hier so gespielt haben, nachdem wir eigentlich eine Woche lang nicht vernünftig trainiert haben. Sagt schon was aus, der SSV Ulm trainiert aktuell auf Kunstrasen.
Und jetzt hat es ja auch in der Nacht auf heute, also auf Montag, ordentlich geschneit. Ulm ist Winter Wonderland, das dürfte die Bedingungen nicht gerade besser machen.
Heute haben sie ja noch frei an diesem Montag, erst am Dienstagnachmittag wollen sie wieder trainieren. Wo sie dann trainieren, das bleibt noch offen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie den Kunstrasen hinbekommen. Allerdings sind es natürlich so oder so keine optimalen Bedingungen.
Schwierige Bedingungen, die kennt man in Ulm, aber alles andere als ideal, wenn man sozusagen auf Schnee oder Kunstrasen unter der Woche trainieren muss.
Das erste Training von Ralf Rangnick damals war auf Schnee.
Das, glaube ich, liegt länger als ein Vierteljahrhundert zurück.
Am Ende stand der Aufstieg. Ja. Aber wir wären ja schon zufrieden, wenn es am Ende der Drittliga-Klassenerhalt wäre.
Ja, das wäre angesichts der schwierigen Bedingungen ein Riesenerfolg, wenn das hinten noch klappen würde.
Angesichts meiner geringen Fahrkenntnisse war ich ganz froh, dass der Wintereinbruch nach meiner Rückkehr da war. Fun Fact übrigens, in meiner 13-jährigen Führerscheingeschichte wurde ich zum ersten Mal geblitzt und schon in Ahlbeck auf der Hinfahrt. Also das war natürlich direkt ein Downer. Aber
ui. Ich hoffe, du warst nicht zu schnell in Ahlbeck.
Ja,
okay,
ja.
Da ist die Blitze eigentlich bekannt.
Ja, ich fahre da nicht so oft durch. Ich bin da... Aber jetzt ist Schicht in Schacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Und genau, am Sonntag 13.30 Uhr kommt der MSV Duisburg, der Tabellenführer, ins Donaustadion.
Ja, genau. Das wird eine große Herausforderung. Ein Spitzenteam. Mal schauen, die Spatzen brauchen jeden Punkt. Und da ist egal, wer auf der anderen Seite steht. Also es wäre auch toll, wenn es gegen Duisburg klappen würde.
Glück auf.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssvulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.